Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr weit komplexe Frage, die man da beantworten muss, aus verschiedenen Perspektiven. Also wenn man mal zurückblickt auf das Desaster des deutschen Militarismus, wie sich das bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Verlaufe von etwa 150 Jahren abgespielt hatte, dann muss man natürlich feststellen, war die 60-jährige Geschichte der Bundeswehr insofern eine Erfolgsgeschichte, als die Bundeswehr natürlich keine derartigen Katastrophen hervorgebracht hat oder an derartigen Katastrophen beteiligt war, wie das eben das kaiserliche Heer im Ersten Weltkrieg war oder dann die faschistische Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Insofern kann man, denke ich, sagen, dass da Fortschritte zu verzeichnen gab. Das Ganze wird allerdings dadurch relativiert, dass das grundlegend Neue, was ja damals im Zuge einer Militärreform, die der Militärphilosoph, der Friedensforscher und eben auch General der Bundeswehr, Wolfgang von Baudissin, geplant hatte, dass diese Reform unter dem Titel Innere Führung mit dem Leitbild vom Staatsbürger in Uniform, dass diese Reform eben nur teilweise realisiert werden konnte und auch nur gegen enorme Widerstände, sowohl in der Politik als auch insbesondere im deutschen Militär, in der neuen Bundeswehr, die ja gar nicht von Anfang an Bundeswehr, also Wehr des Bundes, Wehr der Bundesrepublik Deutschland hieß, sondern zunächst mal als neue Wehrmacht firmierte. Und diese Bezeichnung verweist auch auf das grundlegende Problem, was mit der neu geschaffenen Bundeswehr verknüpft war, nämlich, dass die Soldaten ja nicht vom Himmel gefallen sind und auch nicht alle erst in der Bundesrepublik Deutschland geboren worden waren, sondern dass man zurückgreifen musste auf altes Personal, nämlich Personal der faschistischen Hitler-Wehrmacht und der Waffen-SS. Auch die wurden teilweise zugelassen, nachdem dieses Personal, insbesondere natürlich die Offiziere, durch einen sogenannten Personalgutachterausschuss sortiert worden waren. Allerdings war es so, dass die Kriterien natürlich nicht allzu streng sein konnte. Also man hat eben direkte Kriegsverbrecher aussortiert und diejenigen, die direkt an den nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt waren. Aber all diejenigen, die jahrelang brav und tapfer in der Wehrmacht und Waffen-SS ihren Dienst versehen hatten, die wurden dann auch wieder zum Dienst in der neuen Bundeswehr zugelassen.
Ja, und die alten Kriegshelden sozusagen oder Gefallenen, die werden ja bis heute gefeiert. Ich denke da an Mittenwald und an andere Heldendenkmäler, wo diese Tradition ja auch irgendwie weiter noch fortgesetzt wird, eher noch mehr als in anderen Institutionen.
Ja, in der Tat. Die Bundeswehr hat sich mit ihrem Traditionsverständnis sehr schwer getan, tut das teilweise bis heute. Es hat gewisse Flurbereinigungen gegeben, die von Ihnen erwähnte Kaserne im Mittenwald beispielsweise oder auch die Dietl-Kaserne wurden umbenannt. Allerdings bedurfte es dazu massiven Drucks aus der Zivilgesellschaft, beispielsweise von Pax Christi und andere Initiativen. Ich denke da an die meines Freundes Jakob Knab, wieder die falsche Glorie. Es bedurfte einiger Publikationen zum Thema, zum Beispiel Ralf Giordano, der da ein Buch geschrieben hat über diese verfehlte Wehrmachtstradition der Bundeswehr. Und in der Tat, Sie haben das benannt, bis heute halten sich eben solche Rückstände eines überkommenen Traditionsbewusstseins, beziehungsweise, und das muss Besorgnis erregen, wird es zum Teil wieder ausgegraben. Man kann das erkennen an einem neuen Buch, was dieses Jahr oder Ende letzten Jahres veröffentlicht worden ist, unter dem Titel Bundeswehr im Aufbruch. Da hat also eine Handvoll Nassforscher Leutnante im Grunde genommen sehr deutlich gemacht, dass sie von der inneren Führung nichts halten, dass diese innere Führung mit diesem Leitbild vom Staatsbürgeruniform für untauglich halten unter den Rahmenbedingungen einer mittlerweile ja weltweit eingesetzten Bundeswehr, einer Bundeswehr, die an der Seite, als Vasallentruppe an der Seite der US-Hegemonialmacht eingesetzt wird in den Globalisierungskriegen der Reichen gegen die Armen.
Also Leute in der Bundeswehr, die sagen, sie wollen nicht in diesen Einsätze verstrickt sein. Oder wie ist das zu verstehen?
Nein, ganz im Gegenteil.
Ach so, das.
Ganz im Gegenteil. Das ist eine neue, jüngere Generation von Offizieren, die sozialisiert worden sind in dieser neuen Bundeswehr. Die haben nach 1990 sind die erst zur Bundeswehr gekommen. Und heutzutage ist es so, dass jeder Freiwillige, der sich bei der Bundeswehr bewirbt, schon gleich am ersten Tag eine Erklärung unterschreiben muss, in der drin steht, dass er sich oder sie sich, wir haben ja auch Soldatinnen mittlerweile, mehr oder minder uneingeschränkt dazu bereit erklärt, an den sogenannten internationalen Einsätzen der Bundeswehr teilzunehmen. Wer dazu nicht bereit ist, wird in der Regel auch nicht Soldat oder Soldatin in der Bundeswehr. Und jetzt trifft praktisch diese neue Generation von Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen versehen mit diesem neuen Auftrag, nicht einer weltweiten Interventionsarmee, der trifft auf die überkommene Führungsphilosophie der Bundeswehr, überkommen sozusagen aus dem Gründungskontext der Bundeswehr, nämlich der inneren Führung. Und innere Führung heißt, ruht auf drei Grundpfeilern. Der erste Pfeiler ist, dass die Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr innerhalb des Militärs ihre staatsbürgerlichen Rechte behalten und diese geachtet werden müssen. Der zweite Pfeiler bedeutet, dass die Bundeswehr als militärische Organisation in die demokratisch-pluralistische Gesellschaft integriert ist. Und der dritte Pfeiler, und da sind wir ganz beim entscheidenden Punkt, der ist nämlich sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden seit dem Ende des Kalten Krieges, das ist der Friedensauftrag der Bundeswehr. Ein ehemaliger Bundespräsident brachte das mal auf die Formel: Nicht der Krieg ist der Ernstfall, wo wir uns alle zu bewähren haben, sondern der Frieden ist der Ernstfall. Und er hat dann noch ergänzt, Gustav Heinemann war das, die Bundeswehr muss jederzeit bereit sein, sich um einer besseren Lösung willen in Frage stellen zu lassen. Und genau dieses Konzept der inneren Führung mit eben diesen drei Pfeilern, Menschenrechte, demokratische Integration, Friedensauftrag, das soll jetzt zur Seite geräumt werden. Das stört, wenn man weltweit Interventions- und Globalisierungskriege führen will. Und der Staatsbürger in Uniform, das ist der angeblich politisierte Soldat, den brauchen wir auch nicht. Wir brauchen den unpolitischen Soldaten, der sich als professioneller Kämpfer versteht. Und das ist das neue Leitbild, was also eine jüngere Offiziergeneration so im Dienstgradbereich Leutnant bis Hauptmann propagiert. Und das tun sie mit Rückendeckung der höchsten Generalität, weil sonst würden sie das gar nicht wagen, sich in dieser Art und Weise auch in der Öffentlichkeit zu äußern. Auch das ist gar nichts Neues im Grunde genommen. Das hat es in den vergangenen 60 Jahren auch immer wieder gegeben. Beispielsweise gab es mal einen General Grassey, der hat an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg eine Rede gehalten und hat gesagt, die innere Führung ist eine Maske, wir können sie nun endlich ablegen. Wir haben uns darauf nur eingelassen, damit auch eine SPD der Wiederbewaffnung zustimmt, aber jetzt sind wir als Bundeswehr etabliert, jetzt brauchen wir diese innere Führung nicht mehr. Und in jüngeren Tagen ist zum Beispiel ein ehemaliger Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte, der General Günzel, hervorgetreten und hat Ähnliches formuliert.
Ja, die Gefahr bei solchen Institutionen ist ja auch immer, dass sie Parallelgesellschaften bilden, dass sich da Kumpelwirtschaft und eigene Entscheidungen durchsetzen. Wir haben das ganz schön zu sehen in der Rüstungsindustrie, die ja mit der Bundeswehr doch relativ gut verstrickt ist oder weniger gut. Ich weiß nicht genau, wie Sie das beurteilen würden. Und wir haben das in den anderen Institutionen, die auch nicht genau überwacht werden können, wie im Verfassungsschutz und anderen Inlandsgeheimdiensten oder Geheimdiensten. BKA hat sich da ja besonders hervorgetan in letzter Zeit. Wie sehr ist denn die Bundeswehr heute noch mit der Gesellschaft verbunden?
Das ist im Prinzip ein Punkt, wo man sagen muss, dieses Konzept der inneren Führung hat sich bewährt. Also an der Integration der Bundeswehr in die demokratisch-pluralistische Gesellschaft, an der kann man also kaum zweifeln. Also wir haben ein Offizierkorps und auch ein Unteroffizierkorps, das sind demokratisch orientierte Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und dafür wird auch gesorgt mit Hilfe des militärischen Abschirmdienstes. Wer so negativ auffällt mit besonders politradikalen Äußerungen, insbesondere natürlich Rechtsradikale, der ist schneller aus der Bundeswehr draußen, als er sie betreten hat. Das passiert jetzt nicht unbedingt deswegen, weil die Bundeswehr in Gänze durchdrungen ist von einem besonders demokratischen Bewusstsein, sondern das passiert natürlich vor allen Dingen deshalb, weil man auf den Ruf der Truppe nach außen bedacht ist. Nichts ist schädlicher eben als die begründete oder auch unbegründete Unterstellung, dass die Bundeswehr sozusagen einen Hort für rechtsradikale oder sogar rechtsextreme Einstellungen bildet. Was nicht heißt, dass die Bundeswehr sozusagen die linke Avantgarde der Gesellschaft repräsentiert. Das natürlich auch mitnichten, da gibt es hinreichend soziologische Untersuchungen, sowohl vom früheren Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr, aber auch zivilen Universitäten, die da Forschung gemacht haben, über die Einstellungsstrukturen in der Bundeswehr und kommt in der Regel heraus, dass es einen nationalkonservativen Einschlag in der Bundeswehr gibt. Also die Bundeswehr weicht sozusagen vom Durchschnitt der demokratischen Zivilgesellschaft leicht oder mehr oder minder ins nationalkonservative Lager ab. Das ist nun auch nicht weiter verwunderlich. Das ist also ein Merkmal, was in der Regel für militärische Streitkräfte weltweit zutrifft. Die befinden sich nie an der Speerspitze des Fortschrittes, sondern die repräsentieren im Grunde genommen immer einen mehr oder minder konservativ bis reaktionäres Spektrum innerhalb der Gesellschaft. Aber kein anti- oder undemokratisches Spektrum. Die bewegen sich in der Regel innerhalb der Grenzen, die durch die freiheitlich-demokratische Grundordnung gezogen sind.
Der MAD war ja, also der militärische Abschirmdienst, war ja auch mit dem NSU, beziehungsweise hat den späteren NSU-Terroristen mundlos versucht anzuwerben. Ist das dann, passt das dann auch da rein?
Ist ja eben ein interessanter Punkt. Also der MAD hat, nach dem, was wir wissen, was so in der Presse publiziert worden ist, hat der MAD eben versucht, so einen Typen wie Mundlos, von dem er wusste, dass er in dieser rechtsradikalen, rechtsextremen Szene sich zumindest mal aufgehalten hat, den hat der MAD versucht, eben heranzuziehen als einen V-Mann einzuschleusen in diese Szene, um da Informationen zu gewinnen, und zwar deswegen, um zu erkennen, nicht? Also gibt es da systematische Bestrebungen der Unterwanderung der Bundeswehr oder auch nicht. Da hat natürlich der MAD ähnliche Probleme, wie der Verfassungsschutz hat. Nicht? Wenn man natürlich sich solcher Zauberlehrlinge bedient, dann riskiert man jedes Mal, dass man ihrer nicht mehr Herr wird. Und ich denke, so muss man da beurteilen. Also es ist kein Versuch sozusagen des MAD, die Bundeswehr nach rechts zu bewegen, sondern das genaue Gegenteil. Allerdings mit den falschen und mit sehr fragwürdigen Mitteln. Das offenbart ja der gesamte NSU-Komplex, nicht? Wie der Staat selber sozusagen in dem Versuch, diese rechtsextreme und rechtsradikale Szene auszuforschen und zu unterwandern, wie er sie gleichzeitig aber fördert.
Kommen wir wieder weiter zurück in die Bundeswehr und zu der zivilen Frage. Und stellt sich die Bundeswehr derzeit immer sehr gern als guten Arbeitgeber dar, als Job, der etwas bedeutet und hat dazu auch die richtigen Themen. Also man kann ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv werden und nichts verdienen, oder man kann sich bei der Bundeswehr einschreiben und mit etwas Glück landet man nicht im Ausland oder in Afghanistan und muss da kämpfen, sondern kann Flüchtlingen helfen vor Ort in Uniform, und die Bilder werden besonders gern verbreitet. Wie ist dieser Einsatz der Bundeswehr ja im Inneren zu bewerten von Ihrer Seite aus?
Ja, grundsätzlich gilt, dass der Bund Streitkräfte zur Verteidigung aufstellt. Das heißt, das Militär, die Bundeswehr, ist zuständig für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt sieht unser Grundgesetz allerdings auch vor, dass die Bundeswehr subsidiär, also hilfsweise, zur Unterstützung anderer Behörden bzw. Organe der Exekutive eingesetzt werden kann. Das ist geregelt mit der sogenannten Amtshilfe. Da gibt es dann einschlägige Grundgesetzartikel. Also einer davon ist der Artikel 35 und ich glaube auch der Artikel 33. Da wird das geregelt. Und da ist sichergestellt, dass man zurückgreifen kann auf personelle und materielle Ressourcen, die die Bundeswehr ja hat, ohnehin hat. Deswegen sagt man da immer so leicht salopp, das sind die eh da Soldaten. Ne? Also die sitzen sozusagen, das ist die Vorstellung, die sitzen ohnehin nur in ihrer Kaserne, lungern da rum und haben nichts zu tun. Also die können wir dann auch mal da rausholen und einsetzen, wenn wir sie dringend brauchen. Die Bundeswehr ist da auch sehr willig, weil das in der Regel auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit positiv befördert. Wir denken mal zurück an den Einsatz vor Jahren bei der Oderflut. Ein ganz großer Mythos, der heute noch die Wahrnehmung der Bundeswehr prägt.
Aktuell war ja auch der Einsatz, den Helmut Schmidt damals angeordnet hat,
ja,
in Hamburg.
Ja, genau. Also richtig, im Rahmen der Fluthilfe 1962. Auch das, nicht, prägt natürlich das Bild von Streitkräften bis heute sehr positiv. Und da knüpft die Bundeswehr natürlich gerne an, auch indem sie sich dann bei der Flüchtlingshilfe engagiert. Das ist auf der einen Seite in der Tat zum einen eher ja durchaus bemerkenswert und positiv, finde ich, zu bewerten, dass also die staatlichen Ressourcen, die wir ja nun auch alle mit unseren Steuergeldern unterhalten, dass die auch alle herangezogen werden, wenn solche gesamtgesellschaftlichen und gesamtstaatlichen Aufgaben, solche Herausforderungen, wie sie jetzt auch diese Migrationsbewegung jetzt für uns darstellt, wenn die bewältigt werden sollen. Zum anderen ist es natürlich ein Stück weit problematisch, wenn das dann zu PR-Zwecken instrumentalisiert wird. Also da muss man dann auch aufpassen, dass man sozusagen nicht in eine Überschwänglichkeit verfällt und vergisst, dass Streitkräfte ja nun bewaffnetes Militär darstellen und im Grunde genommen eine Organisation natürlich darstellen, die für die Anwendung und für den Einsatz organisierte, bewaffnete Gewalt zuständig ist und eben nicht sozusagen als bewaffnete Samariter oder bewaffnetes THW gegründet worden sind.
Was man ja auch gründen könnte und sagen könnte, das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller in der heutigen Zeit, wenn man sich raushalten möchte aus den Krisen in der Welt. Jetzt möchte die Bundeswehr nicht nur die Flüchtlinge direkt annehmen, was übrigens ja auch noch bemerkenswert ist, die Bundeswehr wird sehr gern eingesetzt, gleichzeitig werden die Gelder nicht locker gemacht, beziehungsweise werden keine neuen Leute eingestellt vom Innenminister. Damit wird die Krise natürlich noch weiter aufrechterhalten und das führt dann dazu, dass Nachrichten wie die Bundeswehr auch noch dazu einzusetzen, die Flüchtlinge, die schon länger da sind oder die eher aus einem sicheren Herkunftsland wie Afghanistan letztens dazu erklärt worden ist, wieder abschieben sollen, wenn die Charterflüge das nicht mitmachen. Also wenn man keine Flugzeuge chartern kann, dann soll man doch bitteschön Maschinen der Bundeswehr nehmen und die Bundeswehr übernimmt dann den Rückflug nach Afghanistan, nach Kabul als letzten sicheren Fleck. Kann die Bundeswehr da überhaupt mitmachen? Fällt es denn in irgendeiner Weise in deren Aufgabenbereich?
Ja, direkt natürlich nicht, aber wir haben ja schon das Thema Amtshilfe erwähnt und das ist eben so geregelt. Da kann selbstverständlich auf Grundlage der geltenden Gesetze und des Grundgesetzes, selbstverständlich kann der Innenminister hergehen und einen Amtshilfeantrag bei Frau von der Leyen stellen und die Bundeswehr dann eben den Antrag stellen, die Bundeswehr da einzusetzen. Die Frage ist natürlich, ob sowas wirklich Sinn macht und ob die Bundeswehr überhaupt über die notwendigen Ressourcen verfügt. Nicht? Also die Transall-Maschinen sind sicherlich eine sehr ungeeignete Methode, um da abzuschiebende Flüchtlinge reinzusetzen und nach Afghanistan beispielsweise zurückzufliegen. Die hat ja gar nicht die Reichweite dazu. Also die Bundeswehr setzt ja selber im Grunde genommen auch Airbus-Maschinen ein, die normalerweise im zivilen Bereich eben auch unterwegs sind. Über die verfügt die Bundeswehr selber auch. Beziehungsweise wenn die Bundeswehr über ganz große Distanzen jetzt eben auch Material transportieren muss, dann chartert sie wiederum selber Flugzeuge. So, dass im Grunde genommen der Sinn und Zweck einer solchen Debatte sich nicht mehr ganz erschließt. Denn meines Erachtens ist es so, dass, und das hat die Realität bis jetzt auch des Einsatzes beispielsweise in Afghanistan bewiesen, wenn Transportraum, wofür auch immer, gebraucht wurde über strategische Distanzen, dann war der auf dem Chartermarkt auch zu bekommen.
Ja, das Problem da ist anscheinend, soweit ich das heute mitbekommen habe, dass die Charterflüge, die nach Afghanistan eben noch fliegen oder die Fluglinien, die da noch hinfliegen, selber afghanische Geschäftsmänner sind, die Abschiebepraxis nach Afghanistan als kompletten Schmarrn abtun und das auch nicht mehr in dem großen Stil anscheinend unterstützen wollen, sodass man dann die Maschinen der Bundeswehr bräuchte, um sich gegen diese selbst dem Geschäftssinn entziehende Meinung hinwegzusetzen.
Ja, nur wie gesagt, das erschließt sich mir nicht ganz. Also normalerweise braucht es, damit man also wenn man jetzt den konkreten Fall nimmt, man möchte Afghanen wieder nach Afghanistan zurückbefördern, also abschieben, dann braucht man erstmal ein Abkommen und die Zustimmung der afghanischen Regierung. Wenn die gegeben ist, dann wird es sicherlich Möglichkeiten geben, auf die eine oder andere Weise irgendwelche Charterflugzeuge zu mieten und damit die Betroffenen dann zurück zu expedieren nach Kabul. Das muss ja nicht die afghanische Airline sein. Und wenn einige Leute da kein Geschäft machen wollen, so what? Dann wird man auf dem zivilen Markt sicherlich geeignete Alternativen finden und nicht auf die sehr ungeeignete Methode Bundeswehr, die ja auch noch dazu angemerkt extrem teuer ist. Nicht? Also die Flugstunden von Militärflugzeugen gehören regelmäßig zu den teuersten überhaupt, also eine unwirtschaftlichere Methode, um mal, wenn man das nur mal aus dieser Perspektive betrachtet, als dann abgelehnte Asylbewerber oder Flüchtlinge wieder zurückzuschicken, als mit Militärmaschinen, kann man sich kaum vorstellen. Also ich halte diese Debatte für relativ künstlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch Frau von der Leyen als zuständige Ministerin sich auf so einen Unfug einlassen wird.
Ja, das Ziel dieser künstlichen Debatte könnte ja auch einfach nur sein, die Bundeswehr wieder als den starken Arm der Regierung darzustellen und damit zu zeigen, dass man ja schlagkräftig ist und auch wenn die Flüchtlinge nicht raus wollen, man die auch zur Not mit militärischer Gewalt rausbringt.
Naja, das ist ja keine militärische Gewalt.
Ja, es ist keine militärische Gewalt, aber die Botschaft.
Polizei und verbringt dann diese Flüchtlinge, die Abgelehnten, zum Flughafen und setzt die in Flugzeuge. Auch da wird die Bundeswehr sozusagen nur als Amtshilfe tätig, aber ich gebe Ihnen insofern recht, als es ein Indikator dafür ist, dass eine bestimmte Fraktion, politische Fraktion, da gehört sicherlich die bayerische Landesregierung dazu, die schürt da Hysterie und Alarmismus und versucht eben da ihr eigenes regionalpolitisches oder landespolitisches Süppchen zu kochen, um politischen Profit aus der Krise zu schlagen. Und die schrecken auch nicht davor, offenbar zurück, dann auch den Versuch zu unternehmen, die Bundeswehr damit reinzuziehen in ihre politischen Machenschaften.